Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Hallo, heute zu einer ganz besonderen Folge, nämlich wir sind heute nicht zu zweit, nur Christian und ich. Wir haben heute einen Gast bei uns und es geht tatsächlich grob ums Dating bzw. um Fehler, die man vielleicht gemacht hat und vielleicht in Zukunft vermeiden könnte. Und wir haben heute Carolina bei uns zu Gast. Und bevor sie sich selbst vorstellt, erstmal noch zum Hintergrund. Wie kam es dazu, dass sie heute hier ist? Sie hat mir vor ein paar Wochen auf meine Newsletter geantwortet und zwar mit folgendem Text. Liebe Anna, eben habe ich deine und Christians Podcast-Folge vom 10.11.2025 gehört über Red Flags. Ich habe ja auch deinen Kurs gebucht und fast fertig durchgearbeitet und bin momentan im Dating-Prozess. Auf jeden Fall herzlichsten Dank für diesen Kurs und die vielen tollen Impulse für mein neues Leben. Falls ihr noch jemanden sucht, um hands-on übers Daten zu sprechen, könnt ihr euch gerne melden. Mit Lachsmilies. Ich habe bei der Wahl meines Mannes 14 Jahre Beziehung so ziemlich jede Red Flag mitgenommen. Er redete schlecht über andere, später auch über meine Freunde und Familie, wollte mich nicht glücklich sein lassen, machte sich eher lustig, wenn ich es war oder auch, wenn ich kreativ war. Wenn ich ihn darauf ansprach, meinte er, dass es nicht stimme, dass er sich darüber lustig macht, sondern er freue sich darüber. Passt aber ja so gar nicht zusammen. Er ging nicht auf meine wiederholt klar und einladend kommunizierten Wünsche und Bedürfnisse, in Klammern Essen, Trinken, Schlafen, Sex, nicht Diamantdiademe ein, trinkt fast täglich und wenn ich ganz happy und glücklich war, zum Beispiel im Garten, kam er spontan an mit, warum trägt der Baum nur so wenig Pfirsiche? Im späteren Verlauf konnte ich nicht mal mehr arbeiten gehen, weil er sich weigerte, die Kinderbetreuung zu übernehmen. Nicht mal auf eine Stunde täglich wollte er sich festlegen. Und ja, mich klein halten und meine Bedürfnisse, die standen hinten an. Selbst im Wochenbett. Er hatte einen schicken Cappuccino, ich aber oft kein Wasser im Krug. Und ich war so, oh je. Also, falls ihr noch jemanden zum Reden braucht, ich bin dabei. Also, liebe Carolina, hier bist du. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, ich freue mich sehr.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin gespannt.
Magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen, so mit den Hard Facts? Wie alt bist du? Was machst du gerade? Wie ist dein Beziehungsstatus?
Ich bin 40. Mein Beziehungsstatus ist Single und offen. Und ja, ich habe eine lange Beziehung, also meine ja, klar längste Beziehung hinter mir, 14 Jahre. Auch mit Ehe, Kindern, Haus, Hausbau und allem. Bin jetzt sehr froh. Klingt doof, weil ich wollte diese Beziehung unbedingt und ich wollte unbedingt, dass diese Ehe klappt. Ich bin sehr froh, dass ich da rausgekommen bin. Sehr froh.
Wie lange seid ihr jetzt getrennt?
3 Jahre. Ich konnte das damals auch gar nicht so sehen, so wie du das jetzt aufgezählt hast und ich dir das auch beschrieben habe. Ich war da so drin, das war das normal. Und dass ich mich total unglücklich gefühlt habe, das habe ich gefühlt. Aber dass das gar nicht sein muss, dass es einen Weg raus gibt und dass es auch immer zwei dazugehören, das habe ich nicht gesehen.
Christian, bevor ich dir das Wort hier nehme, was sind deine Fragen an Carolina?
Ja, es klingt halt nach so einem unheimlichen Druck. Das muss jetzt hier klappen, das muss jetzt hier klappen. Ich habe mich, als ich nur die Mail gesehen habe, tatsächlich gefragt, wie ist diese Beziehung entstanden? Wer hat das Beziehungsangebot unterbreitet? War es der Mann, der sagt, oh Mann, liebe Carolina, du hast das strahlendste Lächeln der Galaxie, ich muss dich haben? Oder ging es eher von dir aus? Das ist so eine Frage, die ich unheimlich gerne stelle, um ein Bild davon zu bekommen, was jemand in der Vergangenheit gemacht hat.
Ja, ich habe alles falsch gemacht.
Nein, oh je. Carolina, das ist jetzt eine Selbstabwertung. Das ist nicht gut. Ich wollte Fakten hören und jetzt hast du dich abgewertet. Das lasse ich normalerweise nicht zu. Das kann ja sein, dass irgendwas nicht... Also Fehler machen wir, um für die Zukunft zu lernen. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich habe mich wirklich gefragt, also was ist da passiert? Weil vielleicht merkt man es ja an meiner Frage. Ich habe vermutet, dass er die Initiative ergriffen hat, zu sagen, boah, diese Frau ist wirklich die tollste Kiste und die sieht super aus. Aber du kannst mich ja aufklären, das ist einfach eine neugierige Frage.
Es war nicht abwertend gemeint, ich habe nur dazugelernt und das Angebot ist von mir ausgegangen. Er hatte jetzt, wenn ich es im Nachhinein betrachte, er hatte die Möglichkeit, darauf einzugehen, klar. Aber er hat mir nie so richtig großes Interesse. Der hat schon Interesse gezeigt, aber nicht mehr als das. Also es war eher von mir ausgehend, ja.
Ja, und was sind dann diese Fehler, die du deiner Meinung nach gemacht hast? Es ging zu schnell oder welche? Schnelligkeit ist ja eine der Dinge, auf die wir immer hinweisen bei Red Flags.
Also euer Lieblingsthema ist ja, zu schnell körperlich zu werden.
Ja, natürlich, ja.
Das ist so mein Favorit, den habe ich, glaube ich, immer mitgenommen. Und das war früher bei uns auch ganz normal, also früher, Teenager, 20er Jahre so.
Ja.
War das Erste, man fand den heiß oder die heiß und dann ging es los. So. Und man hat niemand hat mehr geprüft.
Nein, das muss man ehrlich dazu sagen, das ist, gehört zu dieser Altersgruppe dazu. Leider, sage ich mal, zumindest wenn wir uns für länger festlegen wie du, ist es ein Leider. Aber das ist üblich, dass wir uns bis etwa zum 30. Lebensjahr nicht sonderlich viele Gedanken machen. Und es ist ja auch, und das sage ich immer wieder dazu, direkt körperlich werden und eine längere Beziehung haben, schließt sich, wenn wir unterhalb von 30 sind, nicht unbedingt aus. Oberhalb von 30 kann man wirklich mit der Lupe danach suchen. Okay, du hast eine zweite Chance, du kannst jetzt genauer hinschauen.
Genau. Eine andere Red Flag wäre auch dieses, auf das zu gucken, was er tut und nicht auf das, was er sagt.
Oh, ja.
Inwieweit hat sich das denn unterschieden, wenn du jetzt rückblickend in den Dating-Prozess nochmal schaust oder jetzt kennenlernen?
Am Anfang ist mir das gar nicht aufgefallen, aber zurückblickend war es so ein riesiges Thema zum Beispiel, dass er immer sich und seine Familie als besonders sozial gewertet, dargestellt, empfunden hat. Und wenn ich etwas gemacht habe, was ihm nicht gepasst hat, fiel das sofort in diese Schiene, das ist nicht sozial. Und das ist für mich ganz schwer zu ertragen, weil ich komme selbst aus einer großen Familie und würde mich eher als eingebettet in ein familiäres System aufgewachsen sehen, wie auch immer, und würde eher denken, ich krieg das schon hin, sozial zu sein, vielleicht mal mit Ecken und Kanten und so, aber so, das war schon schwierig für mich. Also habe ich dann eher versucht, mich da anzupassen bloß und nicht als diese bisschen asoziale so dargestellt zu werden, hat das nie so gesagt. Ne? Er hat nie das so konkret benannt, hat nie gesagt, das ist asozial, aber er hat mir dieses Gefühl gegeben, naja, wir machen das so und so und so und wir warten und wir und das war schon sehr schwierig für mich.
Und hat das auch so ein bisschen einen Beweisdruck auf deiner Seite getriggert, dass du dann dachtest, jetzt muss ich besonders mich als sozial dann auch zeigen, denn das ist ja das, was viele Frauen erleben, wenn ein Mann solche Rahmen vorgibt, dass sie denken, jetzt muss ich mich dann aber dahingehend auch beweisen.
Ja, also in der Situation sofort Kurve genommen. Ne? Sofort, quasi übertrieben gesagt, hat er mich auf Schiene gebracht für seine Vorstellung. Ne? Hat so mal so einen Touch gegeben und dann lief ich dann so, wie er das für gut befunden hat. Ja, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Und ich wollte einfach nicht die Asoziale sein.
Ja, nun klingst du für mich eher nach der braven Angepassten, wenn du so erzählst. Ja, ich muss so und
aber das
so
ist ein ganz typischer Mechanismus.
So naja, das müssen wir jetzt nur überprüfen. Das ist ja nur meine Vermutung, die ich jetzt äußere. Brave, angepasste Erstgeborene, hätte ich jetzt fast noch gesagt. Das ist, fällt ja oft zusammen. Kannst mich ja aufklären. Ich bin Zweite. Okay, aber du klingst so brav. Zweite dürfen nicht brav sein. Das ist ja bekannt. Ich bin der Zweite.
Es kommt drauf an, wer noch kommt, ne?
Ja, und ob der Erste nicht vielleicht schwierig war. Okay, aber dieses Brave, wo kommt das her? Kannst du das irgendwie erklären? Das ist in deiner Herkunftsfamilie schon angelegt. Also du bist die Brave, du bist angepasst, du bist... Es geht weniger um dich, es geht um die anderen, oder habe ich das...
Ja, genau, die hinterher kamen dann. Mein großer Bruder und ich, wir waren die Braven, wir waren auf Spur.
Ja, auf Spur, wie gerade in der Ehe. Ja, das ist eben, wir wiederholen das Elternhaus. Das ist ja das, was wir immer auch sagen. Ja. Auf Spur. Und wie viel kamen da noch hinterher?
Noch zwei.
Noch zwei, okay, um die kümmert man sich dann.
Ja.
Ja, ja. Es ist einfach, für den Menschen ist es nahezu unmöglich, in der Kindheit ganz bestimmte Erfahrungen zu machen. mit konkreten Eltern und Geschwistern natürlich auch, aber Eltern sind wichtiger. Und diese Erfahrung später nicht zu wiederholen, weil wir ja im Elternhaus lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das über einen extrem langen Zeitraum. Wir reden über 10 bis 20 Jahre, je nachdem, wie lange wir das definieren, ob wir das erst mit 5, 6 einsetzen lassen, dass wir da erst bewusste Erfahrungen machen. Oder ob wir sagen, nein, alle die ganze Zeit zählt. Aber wir reden über einen wirklich extrem langen Zeitraum. Und es ist nicht möglich, die ganze Zeit etwas zu lernen. Ach, ich muss brav sein, dann wird das schon. Und das später nicht zu machen. Aber brave Mädchen, das weißt du ja wahrscheinlich, kommen in den Himmel. Und die anderen kommen überall hin. Ja?
Ja.
Das ist das, was ich so Braven immer besonders gerne mitgebe. Also wer brav ist, es ist jetzt kein ehrenrühriges Urteil, überhaupt nicht. Es ist ja nicht deine Verantwortung, dass du so bist, sondern es ist die Verantwortung des Elternhauses. Die liegt auch zu 100% beim Elternhaus. Aber die Verantwortung, irgendwas zu ändern, die liegt bei uns. Das ist ja völlig klar. Wer soll das tun? Das kann deine Mutter nicht, dein Vater nicht, egal wer jetzt mehr darauf aus war, dass du brav bist. Eltern lieben brave Kinder. Das kennst du ja wahrscheinlich als Mutter auch.
Und daher kann man, also ne, das ist auch gar nicht ungewöhnlich, deine Vermutung war ja, er hat sich um sie bemüht,
ja.
Dass du ihn von dir überzeugen wolltest, auch wieder gar nicht so fern dann
ja.
Wieder, ne? Weil diese ich muss um Aufmerksamkeit kämpfen, das ist kein unlimitiertes Gut, das passt dahingehend auch sehr gut. Und Christian zum Beispiel als Zweitgeborener, ne, du hättest ganz anders reagiert, du hast gesagt, ja, wenn ich halt hier asozial wirke, gut so, ich will hier gar nicht reinpassen oder wie auch immer, ne? Ich zeig's euch jetzt. Aber mich würde sehr interessieren, Carolina, du arbeitest ja mittlerweile auch anders. Du merkst, ich muss jetzt auf andere Dinge achten. Zum einen, worauf achtest du tatsächlich jetzt? Was hast du gelernt aus dieser ganzen Sache und vielleicht auch mit der Arbeit an dir selbst? Aber auch, wie war das früher? Weil man merkt ja dann doch schon auch, irgendwie so richtig glücklich bin ich nicht. Das ist so ein, dass ich fühle mich gar nicht so richtig akzeptiert. Ich muss hier um Aufmerksamkeit kämpfen. Auf irgendeiner Ebene, das kenne ich von früher auch von mir selbst, ist einem das ja auch schon bewusst. Aber man geht dann drüber hinweg. Wie hast du dir das also schön geredet? Auch diese Sache, irgendwie im Wochenbett ist ja auch eigentlich, das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das wünschen würde oder andere Dinge. Wie bist du damit umgegangen oder wie hast du dann immer wieder gedacht, naja gut, ich darf halt nicht mehr verlangen oder vielleicht bin ich der Fehler oder was auch immer. Was war so deine Strategie, um weiter in der Beziehung zu bleiben?
Als Fehler oder als falsch eingeschätzt habe ich das nie eigentlich, was ich gefühlt habe oder wie ich meine Bedürfnisse wahrgenommen habe. Ich habe eher den Eindruck gehabt, naja, ist halt nicht, kommt nicht, dann ist es eben so. Und das ist auch so ein bisschen auch die Prägung, die ich von zu Hause mitgenommen habe, aus der Beziehung von meiner Mutter und meinem Vater, wo meine Mutter ganz oft einfach Dinge gefressen hat und ich als Kind noch gesagt habe, ja, dann sag halt was, dann tu halt was dagegen. Und aber selbst in der Beziehung habe ich dann auch ganz viel gefressen, teilweise glaube ich auch, weil ich keine Kraft hatte, jedes Mal dafür aufzustehen, weil es mir zu anstrengend war. Und jetzt konkret im Wochenbett war ich so harmonisiert, ich hätte nicht die Nerv gehabt, da irgendwas zu sagen. Die Hebamme hat das gesagt. Die Hebamme hat immer wieder, der Wasserkrug ist leer. Wann hast du zuletzt gegessen? Wieso hat sie nichts gegessen? So solche Sachen. Und ich habe dann noch versucht, den in Schutz zu nehmen und habe gesagt, ach, der hat ja noch das große Kind und Titi. Also er, dieses immer der arme Mann, der hat ja so viel zu tun. Wenn meine Mutter das zum Beispiel über meinen Ex-Mann sagt, da habe ich auch damals schon eine Krise gekriegt, weil ich mir gedacht habe, der ist ja nicht der Einzige, der hier was tut. Ne? Aber es werden immer die armen Jungs, die armen Männer, die haben ja so viel zu tun und eben bloß nicht noch ein bisschen so ans Bein scharren. Ich bin mir ziemlich sicher, das kommt von daher. Bloß keinen Stress anfangen, bloß keinen Ärger machen und die armen Männer.
Und worauf achtest du heute, ob ein Mann sich gut anfühlt oder gut für dich ist? Was hat sich jetzt in deinen Standards und Kriterien verändert?
Naja, jetzt weiß ich ja, dass ich mich körperlich entfernt halten muss erstmal. Und das gibt mir eine große Macht. Also, dass ich nicht mich erstmal so puff in irgendwas verliere, wo ich auch weiß, vom Vorfeld weiß, ich komme da nicht mehr raus innerhalb des nächsten Jahres, sondern dass ich erstmal gucke. Und beim Dating bin ich auch gar nicht mehr so aktiv oder so, ich will nicht sagen aufgedreht, aber so viel nach außen gewandt, sondern ich lasse das eher auf mich wirken. und spüre auch mal, wie ist denn das? Ich spüre hinein, das habe ich früher nie gemacht. Aha. Ich spüre hinein, wie fühlt sich das an? Wie ist der zu mir? Nicht wie ich bin ich zu dem, sondern wie ist der zu mir? Wie aufmerksam ist der? Fragt er nach? Redet er nur von sich? Das gibt es ja auch ganz gerne. Und was ich auch für Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass Männer sich beim ersten Date oft schon lustig machen waren. Und das ist für mich persönlich so eine absolute Red Flag. Das ist für mich etwas, das will ich mir nicht länger anschauen. Ich will nicht wissen, woher es kommt. Ich will nicht irgendwelche Erklärungen, ich will gar nichts dazu. Wenn jemand sich über mich lustig macht beim ersten Date, ist er raus.
Aha.
Und das gibt es manchmal schon innerhalb der ersten 30 Sekunden.
Oh, das klingt schrecklich traurig. Also ich versetze mich jetzt mal gerade in deine Lage, da hat man so ein Date und dann, was soll das? Wozu macht man das? Ich bin ja hier als Männerbecher bekannt, aber ich bin das gar nicht. Ich nehme nur irritiert zur Kenntnis, was Männer so machen. Die halten das dann entweder für lustig, dass sie eine abwertende, also einen Witz auf deine Kosten machen oder irgendeine blöde Bemerkung. Vielleicht sind sie auch unsicher, das kann ja alles sein, aber das tut man nicht. Liebe Leute, also wir haben jetzt 2 Tage nach Valentinstag, vielleicht seid ihr noch am Suchen. Nein, wenn ihr auf eine so hübsche Frau wie Carolina trefft, ihr dürft gerne beeindruckt sein, das ist in Ordnung, ja, aber so geht das nicht. Ein Date ist dafür da, sich einem Menschen zuzuwenden. Und zu gucken, entsteht da irgendein Gefühl von Verbundenheit zwischen zwei, ich sag's jetzt mal sehr zugespitzt, zwischen zwei Herzen, ja? Das ist ja eine Herzenssache. Wir sagen auch, das Gefühlsleben entscheidet, deshalb ist es wichtig, in sich reinzuhorchen, aber gleich zu Anfang schon, das irritiert mich jetzt, also.
Meine Eltern haben sich auch so kennengelernt, ganz auch direkt.
Die hatten auch die ideale Ehe, wie wir alle wissen, ja, ja.
Nein, aber das hat meine Mutter auch immer wieder gesagt und auch deswegen so mitgegeben, ne? Guck, wie du dich fühlst. Und ich finde das ganz wertvoll, dass du das jetzt sagst, Carolina, an dieser Stelle, weil darum geht es ja. Also, und dass du auch sagst, ich will gar nicht wissen, warum tut der das, ne? Weil das ist jetzt ja auch so in allen, die gelernt haben, oh, wir müssen den anderen das Gegenüber verstehen und auch irgendwie uns hineinversetzen und anpassen. Deswegen habe ich auch schon so diesen Impuls gehabt, ja, komm, Christian, erklär es uns doch mal, ja. Aber es ist egal. Das hast du total schön auf den Punkt gebracht. Denn wenn jemand dir das Gefühl gibt, nicht auf Augenhöhe zu sein, das Bedürfnis hat, dich runterzusetzen, oder vielleicht hat er gar nicht das Bedürfnis, aber wenn du schon spürst, hier springt mein alter Trigger an, ich muss mich jetzt beweisen, ich muss zeigen, dass ich irgendwie lustig oder sozial oder sonst was bin, dann ist das nicht gut. Weil wenn wir dem nachgeben, das ist ja die Foundation der Beziehung später, ne? Und wenn wir da schon dieses Spiel spielen, er gibt den Rahmen vor, und ich muss in diesen Rahmen hineinwachsen. Sehr schwierig. Ja, deswegen finde ich das einen ganz tollen Impuls auch nochmal da. Für alle, die jetzt hören und auf der Suche sind, fühlt in euch rein. Wie fühle ich mich? Habe ich das Gefühl, ich bin dumm neben dem? Habe ich das Gefühl, ich bin nicht ausreichend neben dem? Habe ich das Gefühl, ich bin, wie auch immer, zu viel, zu wenig?
Wir leben Beziehungen ja heute auf Augenhöhe und genau diese Augenhöhe verlässt er ja in dem Moment, in dem er so herabschaut. Das ist der Punkt und wir müssen das jetzt nicht für die Vergangenheit schönreden, was da früher alles besonders toll war, nur weil die Ehen hielten. Die lebten nicht von Augenhöhe. Viele dieser Beziehungen lebten nicht davon und waren entsprechend schlecht.
Ja.
Aber das ist nicht unser Konzept. Und unser Konzept ist eben ambitionierter. Das ist, muss man ganz klar sagen, so ambitioniert wie wir heute waren Beziehungen in der Vergangenheit schlicht nicht. Ja. Okay, also es geht darum, in Kontakt zu treten. Es geht darum, ob sich die Gefühle der Beteiligten berühren, ob man einen Draht zueinander hat. Aber es geht nicht darum, den anderen immer zum Lachen zu bringen. Und schon gar nicht geht es darum, den anderen irgendwie abzuwerten oder. Ja, und es geht auch nicht darum, ihn zu verstehen, warum er sich jetzt so verhält. Das fand ich auch sehr schön, dass du das gesagt hast. Nein, auf und davon. Wir haben eine schöne Red Flag. Ja, ja. Das ist tatsächlich so. Ja, würde ich auch sagen, auf und davon. Und, oder wie die Bremer Stadtmusikanten sagen, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ja, nichts wie weg hier. Ja, das ist ja so. Da draußen ist eine große Nachfrage nach Frauen. Machen Männer auch, so ist nicht. Aber wir sind nicht verpflichtet, irgendjemand zu nehmen, ja.
Ja.
Was ist noch? Also es würde mich ja jetzt interessieren, was ist jetzt noch anders? Also was du geschildert hast, ist eine große Veränderung, das hat mir gut gefallen, klar.
Ja, ich meine, mein Leben hat sich jetzt sehr verändert auch, ne? Also das waren 14 Jahre Beziehung, das ist 3 Jahre her. ich bin jetzt in einem anderen Lebensabschnitt und habe auch seit der Trennung ganz viel in meinem Leben verändert, ganz bewusst mich mit den Lebensbereichen beschäftigt. Das kannte ich vorher alles gar nicht. Was ist Gesundheit? Wo will ich hin? Was ist Finanzen? Was ist Job? Was ist Familie, Soziales? Wie viel Zeit investiere ich da und habe mir jetzt auch mit Hobbys, die ich vorher gar nicht mehr ausleben konnte, die gehen jetzt aber wieder, wirklich ein ganz volles Leben aufgebaut, in dem ich kein Gefühl der so Bedürftigkeit habe, da jemand in meinem Leben zu haben, der mir mein Leben schöner, breiter, voller, strahlender macht. Und das ist, glaube ich, eine super Ausgangsposition, weil ich ja dann wirklich jemand, der mich bereichert, dazu suchen kann und nicht darauf angewiesen bin, jemand, der halt gerade da ist, zu nehmen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr elitäre Ausgangsposition, aber ich muss sagen, die gefällt mir sehr. So, dass ich wirklich die Chance habe, jemanden, der zu mir passt, für mich zu suchen. Und das war bei meiner Familie früher auch so ein Spruch, ja, dir muss er gefallen, in diesem Ton. So quasi, ich finde den ja kacke, aber Hauptsache, du findest den gut. Wenn er gut genug für dich ist, dann nimm ihn halt. Jetzt hin zu einem, ja, für mich muss er passen, mir muss er gefallen. So, ne? Also das muss wirklich matchen. Ansonsten passt das nicht für mich und für mein Leben. Und das jetzt so sagen zu können, finde ich für mich schon echt einen guten Move, so in den letzten Jahren das so hinzukriegen und auch wirklich so zu empfinden. Also ja, wie du sagst, Bremer Stadtmusiker, besser als den Tod finden wir überall. Ja, ich muss mich ja nicht in irgendetwas hineinbringen, das mich nicht bereichert.
Und man sieht ja auch, du bist jemand, der strahlt. Und das ist schön, ja, weil dann, das merkt man an diesem Selbstwert, können jetzt ganz andere Männer andocken, als noch an dem vor 17 Jahren. Das vergisst man oft die Rolle, die das auch spielt dabei.
Ist auch natürlich eine Frage vom Hormonstatus. Ne? Da bin ich einen Tacken älter als damals und da verändert sich auch ganz viel. Ne? Richtung Wechseljahre wird man weniger stupsbar und weniger breitschlagbar für alles Mögliche. Das kommt dann noch dazu, klar, je älter man wird auch.
Und gleichzeitig ja ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, die da stattgefunden hat. Und auch über das Negativbeispiel, ja. Das ist natürlich schade. Wir hätten dir das auch anders gewünscht, dass du damals schon mit dieser Haltung reingegangen wärst und einen Mann, der dann besser zu dir gepasst hätte, gefunden hättest. Aber es hilft tatsächlich manchmal sehr, sehr gut, an den Punkt zu kommen, wo man merkt, nee, also das schadet mehr, als dass es nutzt. Und dann lieber alleine und dann nochmal Restart.
Ja. Nun muss man ja dazu sagen, dass mit 23 klug zu wählen, also den Fall hat es gegeben. Letztes Jahr ist das einmal passiert in Deutschland oder zweimal. Aber üblicherweise, ja, ich dramatisiere immer ganz gern ein bisschen. Und kommt nicht oft vor. Das ist so, das wissen wir aus der Forschung, dass zumindest Frauen sehr dazulernen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr und mit 30 eine viel, viel niedrigere Scheidungswahrscheinlichkeit haben, wenn sie sich festlegen, als mit 20. Das ist nun mal so. Wir sind, wenn wir jung sind, sehr auf bestimmte Äußerlichkeiten bedacht oder denken, auch wenn er das gleiche Hobby hat oder zum gleichen Fußballverein geht. Also es passieren ja die verrücktesten Dinge da draußen. Wenn wir jung sind, ist das so. Und wir denken nicht allzu weit. Also wir denken nicht daran, dass hier ein Charakter auf einen anderen trifft und ob das denn wirklich zu uns passt. All diese Dinge, die haben wir ja nicht mal im Hinterkopf, üblicherweise. Deshalb betone ich das so sehr. Also nicht, um alle 23-Jährigen jetzt zu frustrieren, sondern um zu sagen, ja, wir müssen da die Kirche im Dorf lassen. Also in dem Alter zu wählen und dann auf die Nase zu fallen, das ist relativ normal. Es kommt für mich darauf an, dass wir daraus lernen. Und das klingt schön, wie du es gemacht hast und wie du heute dran gehst. Das gefällt mir ganz sehr.
Ja, ich finde es auch großartig. Und vielen Dank, dass du jetzt ein positives Beispiel auch hier darstellst für alle Zuhörenden. Männer haben auch bestimmt hier was mitgelernt, aber auch für Frauen, denen es ähnlich geht oder ging. Und dass man sich auch verändern kann und dass man auch anspruchsvoller werden darf. Und vielen Dank für die Initiative, dass du hier hergekommen bist. Und wir wollen dich gerne auch mit in die nächste Folge nehmen. Und zwar hast du nämlich noch was ganz Tolles, das habe ich beim Vorlesen verschwiegen. Es ist nicht toll, aber du hast was noch angemerkt in deiner Zuschrift. Da ging es um die Rolle deiner Mutter und die ist jetzt ja auch schon ganz kurz angeklungen und wie wir geprägt werden eigentlich. Und dass es vielen, vielen Frauen immer noch so geht, dass so ein bisschen diese Genügsamkeit gepredigt wird auch. Ne? Also gib dich mit dem zufrieden, was du hast. Sei nicht so anspruchsvoll. Das haut natürlich direkt in die gleiche Kerbe, was die angepasste Frau sowieso schon lebt. Und deswegen dachte ich mir so, für nächste Folge, lass uns doch mal nochmal gemeinsam zu dritt darüber sprechen. Was macht das mit einem Mädchen, wenn es sowas oder einer Frau auch zu hören bekommt? Und woher kommt das alles? Und gibt es vielleicht auch einen Bias auf Seiten des Mannes, die sich sogar ganz gut ergänzen gegenseitig? Und wie würde es uns doch viel besser gehen, wenn wir lernen würden, uns mehr Raum zu nehmen und die Großeltern, Großmütter und Mütter im Dating hinter uns zu lassen? Ja, also das wäre mein Vorschlag für die nächste Folge.
Ich bin dabei. Also
ist dabei?
Ja, ich bin dabei. Ich lauf nicht davon. Wir machen das, ja. Post sage ich jetzt nochmal weiterhin gerne an liebe@welt.de. Wir freuen uns über Zuschriften. Und dann ist noch die Sache mit den 5 Sternen und den Bewertungen, die uns immer so helfen, den Kommentaren, die uns immer so helfen, damit dieser Podcast auch gut gerankt ist. Ja.
Genau.
Okay.
Und wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr wollt hier auch mal was zum Besten geben, dann schreibt uns da auch gerne.
Gerne.
Also, Carolina, vielen Dank für heute und wir freuen uns auf nächste Folge. Alles Liebe.
Bis dahin.